Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin euer Host und heute geht es um ein Thema, das unter der Oberfläche brodelt. Und zwar bei fast allen von uns. Heute geht es um Emotionen und zwar ausnahmsweise mal nicht um die Pferdeperspektive, sondern um deine, um meine, um dich als Pferdebesitzer und um uns als Professionals in der Branche. Meine heutige Gästin ist Kathi Westendorf von Equinality. Und Kathi und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Kathi ist schon fast genauso lange im Pferdebusiness verwurzelt wie ich. Ursprünglich mal als Trainerin und Physiotherapeutin. Und jetzt seit einigen Jahren schon ist sie nach ihrem Psychologiestudium auch genau in dem Bereich unterwegs. Es geht bei ihr um Psychologie, es geht um Emotionen und es geht ums Hinschauen. Genau darüber sprechen wir und über das, was wirklich ist und das, was nicht. Denn wir beide sind uns einig, wir dürfen eigentlich nicht länger auf die gesellschaftlichen Slogans hereinfallen. Und wenn wir noch mal einmal hören, du hast das ausreichend manifestiert und deswegen ist dein Pferd krank oder du ziehst es an oder wenn du emotional reagierst, ist es bestimmt ein altes Trauma, das behandelt werden kann, dann rollen sich mir die Fußnägel hoch. Klingt zwar oft nach Selbstermächtigung, ist in Wahrheit aber ziemlich viel Bullshit. Und genau da schauen wir in dieser Folge hin. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Die Kathi ist heute hier, die Kathi von Equinality. Willkommen zurück im Podcast, liebe Kathi. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist.
Hallöchen, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Kathi und ich, wir haben uns schon mal eine ganz entspannte Stunde vor dem ersten Aufnahmeknopf verquatscht. Und ihr kennt die Kathi schon vom letzten Summit. Da hast du schon einen Beitrag beigesteuert, der sehr, sehr schön war. Für die neuen Hörerinnen und Hörer, magst du dich trotzdem noch mal einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei Equinality? Worum geht's in deiner Arbeit?
Ja, sehr gerne. Also ich bin die Kathi von Equinality und ich bin Psychologin und Emotionscoach und begleite eben vorwiegend Tiermenschen mit ihren emotionalen Herausforderungen, mit ihren Fellnasen, Hund und Pferd tatsächlich mittlerweile vorwiegend. Und da geht es um alle möglichen Prozesse. Meistens sind es chronisch kranke Pferde, also Krankheitsakzeptanzprozess, Trauerprozess, sowas wie Verlustängste, Schuldgefühle und so weiter. Und auf der anderen Seite begleite ich aber auch Menschen in Tierberufen, die eben natürlich hoppala auch mit Menschen konfrontiert sind und nicht nur mit Tieren arbeiten und ihren eigenen Gefühlen natürlich letztlich auch. Und ich helfe ihnen dabei, dass sie die emotionalen Herausforderungen ihrer KundInnen besser begleiten können, gleichzeitig aber auch nicht eigene Grenzen überschreiten oder eben ja vielleicht auch fachliche Grenzen und einschätzen können, wie sie da gleichzeitig auch unterstützen können.
Wow, das ist erstmal ganz schön viel an Informationen. Lass uns das mal so ein kleines bisschen auseinanderziehen. Und seit
Ja,
unserem
gerne.
letzten Gespräch ist ja auch schon so ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen können wir da eigentlich direkt einsteigen. Hat sich in deiner Arbeit der Blick auf das Thema Emotionen seitdem verändert in den letzten 2 Jahren? Bist ja viel tiefer reingegangen, ne?
Ja, das auf jeden Fall voll die spannende Frage. Ich glaube, es hat sich insoweit verändert, als dass mir nochmal klarer geworden ist, wie wichtig dieses Thema ist und wie groß auch dieser, ja, blinde Fleck in Anführungszeichen ist. Also, dass wir da ganz, ganz oft gar nicht hinschauen, dass wir viel zu oft in automatisierte Stressregulationsmuster verfallen und es einfach gar nicht merken und wissen, weil dazu einfach Wissen fehlt und wir es nirgendwo erklärt bekommen. Und es hat sich auf jeden Fall auch nochmal dazu gebildet, wie viel Einfluss einfach auch dieses Zusammenspiel von Tierprofis, nenne ich sie mal, und HalterInnen hat. Denn wenn die HalterInnen zu mir kommen, haben sie meistens schon irgendeine Geschichte mit Tierprofis, sei es TierärztInnen oder was weiß ich, und haben da ganz viel Misstrauen vielleicht auch entwickelt, trauen sich dementsprechend nicht mehr so richtig, da in irgendeiner Form auch eine Begleitung für ihre Fellnase anzunehmen. Was meines Erachtens oft auch daher rührt, dass die Tierprofis wiederum eigentlich zu wenig ausgebildet sind, diese emotionalen Prozesse auch zu verstehen und mitzubegleiten und sich oft aus Selbstschutz einfach heraus dann ja in so eine sehr distanzierte Position und sehr sachliche Position vielleicht flüchten. Und daraus entsteht irgendwie so ein Teufelskreis, den ich halt so mitbekomme, weil ich eben beide Seiten begleite. Und ich glaube, das ist, was sich jetzt nochmal verändert und vertieft hat.
Du hast ein Programm entwickelt, das nennt sich Emotionsexpertise. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob wir nicht heute einen Podcast dazu machen wollen. Und in der Emotionsexpertise geht es hauptsächlich um die Profis, oder?
Ja, genau.
Genau, da würde ich gerne ein bisschen später nochmal drauf zurückkommen. Denn sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, ist ja nicht nur für uns als Profis, also bei mir geht das sofort in ganz viel Resonanz, vor allem auch, weil ich sehr viele Menschen begleite auf dem Prozess zur Diagnose oder dann auch hinterher im Prozess der Ausbildung, wo man immer mal wieder an die eine oder andere Grenze stößt und auch sagen kann, okay, vielleicht ist das Pferd, mit dem du dein Leben teilst, nicht das Pferd, mit dem du auch deinen Traum von der großen Dressurreiterkarriere verfolgen kannst, sondern wir müssen eventuell den Traum ein kleines bisschen an die Realität anpassen. Und da kommen ganz viele Emotionen. Deswegen fühle ich mich als Profi sofort davon angesprochen. Aber lass uns doch zum ersten Mal über die Tierbesitzer sprechen. Denn die sind ja auch in diesem Kontext mit ganz viel Emotion gefordert und manchmal auch überfordert. Was ist deine Erfahrung?
Ja, absolut. Also ich spreche gern von Träume betrauern, was tatsächlich in meiner Arbeit bei fast allen KlientInnen so ein fester Bestandteil ist, weil wir ja gerade bei den Tieren so ganz viele innere Bilder haben. Ja, also wir lieben die abgöttisch. Das ist so das eine, was uns manchmal die Sache erschwert, weil die uns sehr nah sind, weil wir die zum Teil in unsere Identität integrieren. Da haben wir auch im Summit so ein Stück weit drüber gesprochen, ne, dass wir da einfach ganz viel auch Identitätsarbeit brauchen, wenn die Fellnase chronisch krank wird. Gleichzeitig haben wir aber auch so kindliche Träume manchmal oder manchmal auch ehrgeizige Träume, vollkommen egal, ob das jetzt sportlich ambitioniert ist oder sich eher auf die Beziehungsebene irgendwie spiegelt. Das heißt, wir haben eine Vorstellung von der Zukunft. Und wenn unser Tier dann krank wird, müssen wir nicht nur uns mit diesem existenziellen Problem der Erkrankung, möglicherweise des Todes beschäftigen, also dem Verlust von unserer Fellnase, sondern eigentlich auch mit dem Verlust von der Zukunft. Und das ist häufig diese Doppelbelastung der Trauerarbeit, die viele nicht so gut greifen können und wo dann einfach schnell, ja, entweder diese Schublade gezogen wird, naja, war halt ein Tier, ich kauf dir mal ein neues, dann geht das schon, du kannst ja dann einfach den Traum weiterleben, so, was aber gar nicht den Zweck erfüllt, den unser Nervensystem dahinter hat. Oder es gibt eben auch die Variante, dass dann schnell die Schlussfolgerung kommt, okay, dann ist der jetzt einfach für immer geplatzt und ich kann halt diese Bedürfnisse nicht mehr erfüllen und muss damit leben und fertig. Und beides ist halt richtig traurig und eigentlich nicht das, was wir brauchen in dem Moment.
Wir sind gesellschaftlich nicht so gut mit Emotionen, würde ich sagen, oder? Hört sich nicht
Nee.
so an. Nee.
Nee. Nee, gar nicht. Wir
Das ist ja
müssen
verrückt.
funktional sein und Sachen leisten. Das ist gesellschaftlich gern gesehen. Aber fühlen und trauern vor allem ist auf jeden Fall eher nie so ausgeprägt meistens.
Vor allem die Trauer, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive schaue, dann weiß ich, dass mein armer Ehemann mit der Trauer, die ich gefühlt habe und immer noch fühle im Prozess, in dem ich meine Pferde begleite, ganz schön überfordert ist. Warum ist das so? Hast du eine These dazu?
Ja, ich habe mehrere Thesen dazu und die kommen auch zum Teil gar nicht von mir. Es ist einfach so, dass die existenziellen Themen, also Krankheit, Tod, all diese Dinge, für uns Menschen wahnsinnig herausfordernd sind. Das liegt auch gar nicht jetzt irgendwie an unserer modernen Gesellschaft, sondern das ist einfach das, was wir oft nicht greifen, nicht begreifen können. Wir können es nicht kontrollieren. Das macht uns Angst. Wir verlieren soziale Bindungen, die für uns bahnbrechend wichtig, überlebenswichtig sind. Also all das aktiviert sowieso schon mal sehr, sehr viele Hirnareale, die eben bei der emotionalen Intensität und so weiter eine Rolle spielen und wo wir nicht so weit kommen mit Rationalisieren. Und das ist ja häufig das, worin wir trainiert sind. Und ich glaube, dass es uns einfach daran mangelt, wirklich in Kontakt mit uns zu sein, mit unserem Körper zu sein, Dinge zulassen, akzeptieren zu können, weil wir ganz häufig entweder nach Kontrolle streben oder eben das Gefühl haben, wir würden irgendetwas einfach resigniert aufgeben oder so, aber das meint Akzeptanz ja eigentlich gar nicht. Und die wenigsten von uns trauen sich zu, mit ihren großen Gefühlen, ja, funktional umgehen zu können und haben schlichtweg auch Angst vor dieser Intensität, die da lauern könnte, in Anführungszeichen. Das ist so eine große These, dass einfach diese existenziellen Themen so krass sind. Und dann können wir natürlich auch weiter in das Thema Bindung reingehen, ja, also es ist schlichtweg so, es gibt ja auch neuronale Abbilder davon, dass wir auch Bindungen zu unseren Tieren eingehen. Und ich meine nicht Verbindung und ich meine auch nicht Beziehung, sondern ich meine eben Bindung, so wie es zwischen zum Beispiel Babys und Müttern passiert. Ja, natürlich sind die bisschen anders, auch neuronal abgebildet, aber es gibt einfach ganz viele Hinweise darauf, dass die ganze soziale Komponente sehr, sehr ähnlich ist und dementsprechend verlieren wir tatsächlich ein Stück von uns selber, wenn wir unser Tier oder den daran geknüpften Zukunftstraum verlieren. Und das ist natürlich etwas, was anders krass ist als, keine Ahnung, ich habe den Fußball zu weit geschossen und jetzt ist er leider weg.
Oder ich muss mein Auto abgeben. Genau.
Also fände ich auch schlimm, aber finde ich
ja,
nicht so schlimm.
Nicht so
Ja,
schlimm. Ich würde das ganz gerne ein bisschen framen. Wir beide haben uns einmal vorher schon ein bisschen verquatscht und jetzt kennen wir uns auch ein bisschen. Dann kommen wir schnell ins Fachsimpeln. Aber magst du einmal für alle, die zuhören, den Unterschied zwischen Bindung und Beziehung erklären?
Ja, das kann ich voll gern machen. Also Beziehung ist letztlich, haben wir zu allen möglichen Lebewesen. Ne? Wir beide haben eine Beziehung, die Zuhörenden haben eine Beziehung zu uns, weil wir halt irgendwie in Kommunikation stehen. Da geht es gar nicht so sehr um die Qualität dessen erstmal, sondern Beziehung ist eigentlich erstmal ein relativ neutraler Begriff. Die hat man auch zu, keine Ahnung, Bäckerei-Fachverkäuferinnen und so weiter. Genau, und wenn wir von Bindung sprechen und es eben wirklich psychologisch meinen, dann sprechen wir bei einer Bindungsbeziehung von einer koregulativen Beziehung, also von diesem Gefühl, wenn ich Sicherheit suche, dann wende ich mich an diese Person. Das ist, glaube ich, eine ganz alltagssprachliche und leicht verständliche Idee. Also wenn ihr euch jetzt alle beim Zuhören mal vorstellt, ihr hättet irgendeine emotionale Herausforderung, an wen würdet ihr euch wenden? Und in unserer Gesellschaft isolieren wir Richtung Einsamkeit, rein gesamtgesellschaftlich. Das ist also zwischenmenschlich gesehen, ne? Das ist einfach keine gute Entwicklung. Ganz häufig werden soziale Bande eben aufgebrochen. Die sind alle nicht mehr so wichtig, alles sehr oberflächlich. Und ganz, ganz viele Menschen haben als allererstes ihr Tier im Kopf, wenn sie überlegen, wohin wende ich mich, wenn ich emotional herausgefordert bin. Also sie würden Zeit mit ihrer Fellnase verbringen. Sie würden sich darüber trösten. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass aber die Fellnase genau die Quelle der emotionalen Herausforderung ist, dann wird es halt schwierig. Und wenn ich Bindung jetzt noch ein bisschen weiter abgrenze und wir vielleicht mal bei tatsächlich Säuglingen und Müttern schauen, dann ist eine Bindungsbeziehung eigentlich einseitig. Das ist quasi etwas, was wir bei Tieren besonders haben, dass es auch wechselseitig sein kann, weil wir können ja auch unsere Tiere koregulieren, wenn wir diese Art von Bindungsbeziehung aufgebaut haben. Das heißt, wir helfen bei der Stress- und Emotionsregulation. Genauso tun das aber auch die Tiere bei uns. Und wir helfen dabei, sich sicher zu fühlen bei allem, was Autonomie betrifft, also eigene Entscheidungen zu treffen und die Umgebung neugierig wahrzunehmen und so weiter, weil die Tiere wissen, zurück bei meinem Menschen ist alles sicher. Falls ich mich fürchte, kann ich da wieder hin. Und genauso eben andersrum, wie auf die Tiere bezogen. War das einfach genug?
Ich glaube, das war einfach genug. Das fand ich ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass du vielleicht noch ein paar Sätze sagst dazu, dass so eine Bindung ja verschiedene Qualitäten haben kann. Bindung ist ja nicht gleich Bindung.
Absolut. Ich finde, glaube ich, am allerspannendsten den Bereich aus der Forschung, wenn wir uns also wieder Humanpsychologie quasi, ne, wir müssen manchmal so ein bisschen Transferleistung schaffen, wenn wir uns angucken, wie die mütterliche Bindung qualitativ gestärkt wird und wie die väterliche Bindung qualitativ gestärkt wird. Und ich sehe diese Forschung auch zum Teil kritisch, wenn wir beim Thema Geschlechtsidentität und so sind. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem, was uns die Forschung da bietet. Die zeigt nämlich, dass väterliche Bindung zum Beispiel durch Spiel und solche Dinge gestärkt wird. Also durch diese, ne, wildere Interaktion und dieses sich selber ausprobieren, Grenzen auch ausprobieren vom eigenen Körper, von der sozialen Beziehung und so weiter und halt gemeinsam irgendwie was Spaßiges, Lustiges machen. Hingegen die mütterliche Bindung eher auf diesem Thema Fürsorge und so weiter aufbaut, ne? Also kuscheln, sich sicher sein, dass man da einen sicheren Hafen hat, zurückrennen, sich trösten lassen, solche Dinge. Und das finde ich richtig, richtig spannend, weil da sehen wir ja gerade, wenn wir diese beiden Facetten jetzt mal nicht so ja, geschlechtsspezifisch irgendwie trennen, sondern zusammenbringen in eine Person, dann sehen wir ja ganz viele Dinge, würde ich zumindest in meinem Gehirn so behaupten, die wir mit unseren Tieren auch irgendwie erleben, die genau das für uns machen, ne? Also einerseits dieses Thema Trost und Fürsorge und füreinander Dasein, der anderen Seite aber auch coole Abenteuer zusammen erleben, Sport gemeinsam machen, ne? Gemeinsam spielen, lustige Dinge tun.
Ja, total spannend. Also ich habe das letztens auch gelesen, es gibt verschiedene Oxytocin-Ausschüttungen, glaube ich, bei den verschiedenen Bindungsmustern. Das fand ich auch total spannend und wäre jetzt ein kleines bisschen neugierig. Aber das ist eine andere Frage, also es ist eine andere Frage. Müssen wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Lass uns bei den Emotionen bleiben. Gab es bei dir Situationen im Leben, im Pferdekontext oder beruflich oder privat, in denen du selbst gemerkt hast, jetzt hilft nur noch das Hinschauen, hinfühlen?
Das ist, glaube ich, einfach so grundsätzlich meine Lebensgeschichte.
Oh je.
Also, genau. Ich hole jetzt mal nicht komplett aus, aber vielleicht irgendwie zur Grundlage. Ich bin ja selbst neurodivergent, das heißt, ich habe eine ADHS-Diagnose und so, und da ist Emotionsregulation und solche Dinge sowieso ein bisschen schwieriger und Emotionen werden sehr intensiv gefühlt, sehr häufig. Das heißt, das Thema war einfach grundlegend bei mir schon immer groß. Und in Bezug auf die Pferde durfte ich trotzdem erstmal natürlich irgendwie den Zusammenhang lernen. Und ich erzähle sehr gerne diese Geschichte, dass ich ursprünglich ja als Tierphysio und Trainerin unterwegs war und mir halt so oft gedacht habe, es ergibt gar keinen Sinn, jetzt an diesem Schulter hereinzuarbeiten oder an was auch immer, weil eigentlich geht es gerade um was Emotionales hier. Ne? Also entweder um irgendein, das muss doch jetzt perfekt klappen, oder ein, ich schaffe das doch eh niemals, ich sehe das nicht, ne? Also so Richtung Selbstzweifel oder Ehrgeiz oder Perfektionismus, ist ja auch egal. Und ich habe das schon immer da wahrgenommen. Nun dauert aber ja so ein Psychologiestudium auch eine Weile und man lernt ja mit der
Moment,
Zeit,
ja.
Ne? ja, naja, auf jeden Fall, long story short. Es gab super viele Momente in meiner Arbeit früher, wo ich einfach gemerkt habe, dass was ich da tue, mache ich auch total gerne und ich nörde da gerne irgendwie rein ins Training und so. Aber das ist nicht eigentlich das, woran ich arbeiten möchte und wo ich irgendwie den größten Benefit sehe persönlich. Und auf der anderen Seite natürlich mit meinen eigenen Pferden. Ja, also keine Ahnung. Ich stehe dann da bei Bent im Praktikum, mein allererstes Praktikum bei Bent, weiß ich noch. Und ich musste dann zu Bent gehen und sagen, ich möchte die heutige Stunde nicht wahrnehmen. Mein Pony möchte nicht. Und das war für mich halt so voll der krasse Schritt. Aber mein Lino stand halt auf dem Paddock und wollte seinen Kopf nicht in den Kappzaum stecken. Und für mich ist fast eine Welt zusammengebrochen, weil das war halt so voll unser Freiwilligkeits-Kooperationsritual für, komm, wir machen jetzt was Cooles. Aber weil ich mir halt, ne, jetzt 3 Monate Praktikum, ich will alles mitnehmen, was ich irgendwie mitnehmen kann, weil ich mir halt so einen Druck gemacht habe, hat mein Pony gesagt, weißt du, ich stehe hier eigentlich gerade ganz gut, geh du doch mal alleine zur
Geh doch schon
Reiterin.
Mal vor, genau.
Und ich weiß halt genau, wie viel Überwindung mich das da vor, keine Ahnung, 11 Jahren, glaube ich, mittlerweile gekostet hat. Und eigentlich ist es ja komplett mein Wertesystem, dass ich eben nicht trotzdem, ne, doch sage und mein Tieren irgendwie alles überstülpen möchte. Und obwohl es meinen Werten so entsprochen hat, war es für mich so schwierig, weil da eben dieser innere Konflikt war. Und ja, das waren, glaube ich, so ein paar Beispiele jetzt, die ganz gut zeigen, warum ich denke, dass es sinnvoll sein könnte, sich damit auseinanderzusetzen. Mal abgesehen davon, dass ich mehrere chronisch kranke Tiere habe und begleitet habe und auch weiß, wie dieser Prozess aussieht. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit jetzt, aber ja, es
Ja,
gibt Gründe.
aber wir kommen da ja an die Basis ran, an die ich gerne ran möchte, die so ein bisschen klar macht, dass sich die Arbeit mit Emotionen, das ist eigentlich kein Luxus, sondern so eine Art Grundhygiene für alle,
Voll.
die, na, also unabhängig davon, ob das jetzt eine Beziehung zur Fellnase ist, ich mag das Wort so gern, ich mag das Fellnasenwort so gern, oder auch ob das eine Beziehung, ich merke das ja auch in der Interaktion mit meinem Kind oder mit meinem Mann oder mit jemand anders, wie oft man gerade, wenn man vielleicht mit der Fellnase in einem Prozess steckt, von Emotionen übermannt wird und dass es absolut Sinn macht, dahin zu gucken, wie kann so eine Grundhygiene denn aussehen überhaupt?
Ja, also in der Psychologie sagen wir auch ganz oft einfach Psychohygiene, ne? Also so die Hygiene für die eigene Psyche. Und da bin ich komplett bei dir. Es wird halt heutzutage in unserer Leistungsgesellschaft so krass als Luxus verkauft, ne? Also wenn man irgendwie sagt, man hat Urlaub, dann sagt man, man gönnt sich den oder ne,
Ja, ich habe
wie
mich
auch
direkt
immer man
erwischt
es ausdrückt.
gefühlt.
Würde ich ja genauso formulieren, ne? Also man versucht eigentlich die ganze Zeit Pausen, Selbstfürsorge oder Urlaub oder so sofort irgendwie zu rechtfertigen mit, naja, ich habe auch sehr viel Leistung erbracht. Und warum steckt das in uns? Weil wir einfach gesamtgesellschaftlich ultra krass darauf irgendwie gepolt sind, dass wir eigentlich nur dann einen Wert haben, wenn wir ganz viel leisten. Und das passiert ja auch in Bezug auf Fürsorge, weil die Fürsorge für die Fellnase wird dann halt so Leistung.
Ah, spannend, ja.
Und dann haben wir eben ganz schnell den Punkt, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir was für uns machen und keine Ahnung, der Hund zu Hause bleibt oder das Pony dann mal 3 Pausetage hat oder was weiß ich, ne? Ja. Mein Hund möchte auch Geschichten erzählen, dann müssen wir
Das
jetzt
ist
mit
doch
leben.
schön, wenn er auch mal was sagt.
Ja, denke ich auch. Genau. Das heißt, es ist überhaupt kein Luxus, es ist eigentlich absolut lebensnotwendig, weil wenn wir uns alleine Stress, beziehungsweise wie das ganze Nervensystem funktioniert, angucken, dann brauchen wir eigentlich genauso die Entspannung wie die Anspannung. Ja, wenn ihr euch eher mit Muskeln auskennt, dann denkt an einen Muskel, der braucht das auch beides, sonst ist schlecht. Und bei unserer Gefühlswelt schauen wir da aber so oft weg und denken, wir müssen einfach durchpushen und dann funktionieren wir schon.
Vielleicht möchte, lass ihn doch einfach mal mit ins Bild kommen, dann haben wir noch ein schönes Reel für Instagram.
Ich weiß nicht, ob er da Bock drauf hat,
Ach
aber ich
Quatsch, ist
könnte
doch
ihn
gar nicht schlimm.
kurz mit einem Kaustäbchen bestechen, vielleicht. Manchmal ist er damit aber auch überfordert, wir sehen mal.
Ach, wir
Okay.
haben öfters Hunde im Podcast.
Sehr gut. Ja, genau. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht mehr diesen Wechsel von An- und Abspannung und verfallen dann schnell in so ein Schuldgefühl oder so. Und deshalb ist es absolut kein Luxus, sondern eine Grundnotwendigkeit. Und wenn wir uns überlegen, wie das jetzt aussehen kann, dann müssen wir uns überlegen, wie hoch ist die Belastung. Weil es total gemein ist, jemandem, der hochbelastet ist, zu sagen, na, entspann dich halt einfach mal, mach doch mal was Schönes, geh mal ein bisschen
Ja, super.
spazieren und atme mal durch. Ja, also,
Das wird
ja,
helfen.
deshalb.
Das wird helfen, ja.
Genau, das ist so wie denk mal positiv, wenn du gerade, keine Ahnung, tatsächlich vielleicht eine Depression hast, dann hilft dir das genau gar nichts. Aber im Prinzip würde ich es runterbrechen auf, hol dich an deinem Stresslevel ab. Und um das zu können, merk erstmal, wie hoch das gerade ist. Also lerne, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, überhaupt mal wieder bei dir einzuchecken und beobachte auch mal, was passiert, wenn du dich in Anführungszeichen selbst priorisierst. Im Sinne von, ich prüfe jetzt erstmal, habe ich gerade die Kapazitäten noch für diesen Ausritt oder für das Training auf dem Platz oder ne, um den Trainingsplan irgendwie zu verfolgen, den Therapieplan, was auch immer. Und check mal bei dir ein, was du gerade brauchst, um das gut leisten zu können. Weil wir ganz häufig, wenn wir uns so ein Stressfass quasi vorstellen, eigentlich schon am Rande sind, bevor es überquillt und uns viel zu wenig Zeit dafür nehmen, den Hahn auch wieder aufzudrehen, eigene Ressourcen in den Fokus zu holen, ne? Was tut mir wirklich gut? Wo lade ich meine Akkus quasi wieder auf? und solche Dinge und eigentlich eher versuchen, ständig dieses Stressfass noch größer werden zu lassen, noch mehr auszuhalten oder einen Deckel drauf zu halten oder wie auch immer. Das heißt, ich würde ganz basal sagen, check mal ein, ob du deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen kannst, ob du deine Gefühle benennen kannst, weil das zum Teil schon ein Stück weit reguliert auch. Und häufig wissen wir gar nicht, was fühle ich eigentlich gerade, weil das einfach nur so ein Stressknubbel ist. Und dann eben hol dich am eigenen Stresslevel ab. Wenn es eine 10 von 10 ist, dann erwarte nicht von dir, dass du deinen Poppes jetzt auf ein Meditationskissen setzt und die Welt wieder schön ist, sondern geh vielleicht erstmal in Bewegung, ne? Schüttel das Ganze mal ein bisschen raus und schreib vielleicht alles runter, wenn der Kopf sehr laut ist. Also hol dich da ab, wo es dir wirklich hilft und nicht an irgendeinem Punkt, weil, keine Ahnung, Guru XY gesagt hat, wenn man jetzt jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht und sich das Räucherstäbchen in die Nase steckt, dann ist man erfolgreich und entspannt. So halt. Also ich bin da sehr, sehr kritisch mit diesen Pauschalaussagen, was jetzt helfen soll, weil ich, also das ist einfach schlichtweg komplett individuell. Und man darf für sich wirklich da auf so eine kleine Reise gehen, wenn man das bisher noch nicht so weiß, was einem bei welcher Emotion auch hilft, weil Emotionsregulation eben emotionsspezifisch ist. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal bei ja so Standardsachen schauen, dann ist es schon so dieses Schau, dass dein Tag nicht so vollgestopft ist, dass da gar kein Platz für Pause ist, weil dann ist schlichtweg zu viel. Wir können nicht alles schaffen. Manche Dinge werden vom Teller fallen, wenn noch was draufkommt. Suche 80% Lösungen. Ich bin ja chronisch krank, das heißt, ich brauche ganz oft eher so eine 40% Lösung oder so. Ich kauche raus, die Pferde müssen noch gefüttert werden. Ja, die überleben auch, wenn ich das Heu jetzt einfach lieblos dahin klatsche, statt es noch zu wiegen, mit Stroh zu mischen und was weiß ich zu tun, was theoretisch eigentlich der Plan gewesen wäre. Also suche für dich auch Lösungen, die du noch bewältigen kannst, ohne dass sie dich komplett über deine Grenzen schießen. Und beobachte dich eben auch dabei, was kommt da eigentlich an Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, wenn du dir solche Dinge erlaubst. Weil ganz häufig kommt da nämlich der eigentliche Kern von, aber ich kann doch nicht, ne? Meine Pferde können sich doch nicht selber versorgen, ich bin doch verantwortlich und so. Und da wird ganz oft dann dieser eigentliche innere Druck auch klar. Genau. Aber ich finde Pauschalantworten tatsächlich schwierig. Weil ich würde immer sagen, geh auf diese Reise und erlaub dir das und fang mal an, kritischer auf gesellschaftliche Strukturen, auf so innere Überzeugungen auch zu schauen und ja, reflektier da für dich, ob das, wie du dein Leben gestaltest, wirklich irgendwie das ist, wie es auch langfristig gut für dich funktionieren kann oder ob es eigentlich immer nur darum geht, weiter zu funktionieren, weiter zu funktionieren, weiter zu funktionieren.
Du hast jetzt in deiner Antwort ganz viele Stichpunkte gegeben, in die ich eigentlich alle gerne einhaken würde. Aber ich würde dich als erstes mal nach der Akzeptanz fragen, denn du hast gesagt, Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Stepstone oder Milestone, der dazugehört. Was bedeutet Akzeptanz für dich?
Das ist eine richtig schöne Frage, die kann ich sehr lange, sehr philosophisch durchdenken.
Darfst du?
Ich habe ja, aber ich habe ein Bild dazu und ich glaube, das hilft manchmal. Für mich ist das so ein bisschen, als würde hinter mir ein ganz bequemes, weiches Kissen liegen und ich würde mich da einfach reinfallen lassen. Und es ist ganz egal, ob auf diesem Weg zu diesem Kissen oder auch in dem ganzen Bett drumherum Trauer liegt oder Wut oder Angst oder was auch immer. Akzeptanz ist für mich, mich da so tatsächlich sogar in meinem Bild mit geschlossenen Augen so reinfallen und reinsinken zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass ich darin untergehe, weil dafür habe ich ja das Kissen unterm Kopf und nicht die Decke überm Kopf, sondern so dieses, ich traue mir zu, weil ich eben auch das Werkzeug dafür habe, mich in dieses Gefühl, in diesen Prozess reinsinken zu lassen. Und das heißt nicht, dass ich an diesem Prozess nichts mehr verändere, dass ich nicht die Stellschrauben, die ich drehen kann, auch drehe. Aber durch diese Akzeptanz kann ich viel klarer sehen, wo ist überhaupt mein Handlungsspielraum und wo arbeite ich mich eigentlich nur in der Überkompensation ab, um irgendwie im Handeln zu bleiben und eben nicht zu fühlen. Genau, also das ist so bildlich, vielleicht ein bisschen spürbarer jetzt, das, was es für mich ist. Aber wenn wir ja ein bisschen rationaler drauf gucken, ist es einfach diese Abgrenzung vielleicht von Resignation, die hilft. Resignation, ja, okay, ich merke gerade, da arbeite ich auch mit Bildern. Naja, Resignation ist eher so die Schildkröte auf dem Rücken. So, ja, kann ich eh nichts dran ändern, ist jetzt einfach so, ist mein Leben, ist einfach scheiße, muss ich durch. Und Akzeptanz ist eher dieses, den Teil, den ich nicht verändern kann, beispielsweise eben die chronische Erkrankung jetzt einfach, dass sie da ist, sag ich mal. Den Teil kann ich annehmen, integrieren in mein Leben quasi und uns vielleicht auch mit meinem Pferd zusammen in unseren Lebensweg integrieren. Das gehört quasi zu unserer gemeinsamen Geschichte, bedeutet aber nicht, dass ich nicht bei der chronischen Erkrankung Stellschrauben drehen kann, die tatsächlich auch was bringen, ja. Gleichzeitig kann ich aber auch mir Pausen erlauben, ich kann trotzdem schöne Sachen machen. Es gibt halt nicht nur die Erkrankung, sondern die ist einfach ein Teil von dem großen Ganzen. Hilft das? Reicht das? Hilft das? Brauchst du noch mehr?
Also gibst immer schon so schöne weitere Stichpunkte,
Ja,
dass ich ein
okay, können wir
bisschen
weitergehen.
aufpassen muss, dass wir nicht morgen früh noch hier sitzen, auch wenn mir das Gespräch so viel Spaß macht. Das sind ja natürlich genau meine Themen, mit denen ich eben auch immer wieder in der Begleitung von Pferden und Menschen konfrontiert werde, aber auch auf sehr persönlicher Ebene, nicht nur mit meinen Pferden, sondern auch natürlich als Mutter. Ganz klar, ne? Also da
Klar.
ist ja jetzt gerade, meine Tochter ist jetzt 5,5. Das ist natürlich gerade das Alter der großen Emotionen und wo es darum geht, die Emotionen zu begleiten, keine Angst davor zu haben, sondern zu sagen, Mensch, wie fühlt denn sich das an und so. Und klar stellt mich das persönlich vor Herausforderungen. Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, dass sicherlich das, wenn wir da gut hingucken und vielleicht auch bei uns selber ganz gut aufräumen, was meiner Meinung nach Pferdebesitzerpflicht ist oder
Ja,
Mutterpflicht auch ist, ne? Bei sich selber einmal hingucken
definitiv.
und so ein bisschen auch, dass das sicherlich eine krasse Wachstumssituation ist, wo man hinterher rausgeht und sagt, wow, what a journey, kind of. Ja.
Ja.
What a journey. Und da lerne ich ganz viel, was ich dann natürlich auch versuche oder was ich dann wieder mitbringe in den Unterricht oder in die Begleitung mitbringen. Und hier versuche ich gerade sehr ungeschickt die Brücke zur Emotionsexpertise für Professionals zu schlagen.
Das war nicht ungeschickt. Ist schon ganz
Ein
passend.
kleines bisschen. Du hattest ja vorhin gesagt, deiner Meinung nach sind viele Professionals einfach auch nicht sehr gut in dem Bereich ausgebildet. Ich bin da ganz bei dir. Das ist auch das, was ich erlebe. Ich glaube, insgesamt ist das gesellschaftlich ein Thema. Auch da bin ich ganz bei dir. Wir sind nicht gut im Gefühle fühlen. Wir dürfen da viel mehr lernen und auch feststellen, der Prozess ist nicht unser Feind.
Ja, voll.
Ne? Ist nicht unser Feind. Aber wenn wir als Professional in so einer Situation sind, gibt es natürlich total viele Herausforderungen für uns. Eine dieser Herausforderungen ist natürlich, den Unterschied auch mitzuschneiden zwischen was ist mein Prozess, was ist dein Prozess?
Voll.
Und wie kann ich damit umgehen? In welcher Rolle bin ich denn jetzt hier? Magst du dazu was sagen?
Ja.
Da hast du doch bestimmt so gefühlte 10 Stunden Material.
Ja, mindestens, würde ich sagen. Deshalb fand ich eigentlich auch deine Überleitung gar nicht so unbeholfen, wie du sie kurz empfunden hast. Weil es letztlich ja so ist, dass wir als Mensch auch in die berufliche Rolle gehen. Das heißt, wir nehmen uns selber ja mit. Und das heißt, wir nehmen auch unsere Prägungen, unsere Lebensthemen und so weiter mit. Und natürlich können wir unsere berufliche Rolle nochmal anders ausfüllen als das Privat-Ich und so weiter. Aber trotzdem bleiben wir ja wir selber. Und gerade wenn wir über emotionale Themen sprechen, werden sehr, sehr häufig Automatismen ausgelöst. Also letztlich auch neuronale Netzwerke aktiviert. Das bedeutet einfach so ein Konglomerat aus Erfahrungen, aus Verhaltensweisen, aus emotionalen Mustern und so weiter. Und das passiert sehr häufig sehr automatisiert. Das heißt, wir werden, keine Ahnung, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe vielleicht selber jetzt eine chronisch kranke Fellnase begleitet und bin selber gerade in dem Moment total in dieser Verlustangst vielleicht noch drin oder wie auch immer. Und dann komme ich halt zu einer Person, und muss der jetzt eröffnen, dass ihr Pferd eigentlich nicht gesund ist, obwohl sie das vielleicht dachte. Und das macht diese Hürde für mich, dieses Gespräch zu führen, ja so viel größer, weil ich automatisch das neuronale Netzwerk auch anschalte, sozusagen, mein Verlustprozess, meine ganzen Sorgen und Gefühle dabei. Und wenn ich das nicht trennen kann, dann ist meine Arbeit sowas von anstrengend, weil ich ja permanent die ganze Zeit eigentlich meine Themen reaktiviere, ohne sie tatsächlich durchzuarbeiten und ne, emotional halt auch einzuordnen. Genau, und dann macht es auch das Ganze super schwer zu unterscheiden, was ist meins, was ist deins. Und da können wir auch noch ein vielleicht noch greifbares Beispiel nehmen von, ich hatte mal einen krassen Unfall beim Thema Pferdetransport und dann soll ich Verladetraining anleiten. Was meinst du, wie das meine Methodik beeinflusst?
Na klar.
Was meinst du, wie das meinen ganzen Prozess in der Beziehungsgestaltung zu dem Pferd, zu der Besitzerin beeinflusst? Das ist einfach richtig, richtig krass. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum es so viele Ausbildungen gibt, die ja zum Teil eben in dem Trainingsteil auch super sind, aber eben diese emotionale Schiene gar nicht irgendwie mit bedenken, weil wir können die Emotionen nicht weglassen, auch wenn das ständig von uns erwartet wird.
Wäre ja manchmal auch
Emotionen haben
schön,
im
ne?
Pferdetraining nichts zu tun. Ja, wäre halt einfach, aber wir sind eben keine Computer. Und das ist ja auch toll in Sachen KI, Zeit und so weiter, dass wir eben keine Roboter sind und da sehr, sehr viele Vorteile noch haben, sozusagen, mit unserer ganzen Gefühlswelt. Aber es wird ständig von uns erwartet, dass wir die ausklammern, um eben ne, funktionaler zu sein, uns an irgendein Schema halten zu können und so weiter und so fort. Und wir hatten das ja vorhin auch im Gespräch zum Teil ne, mit Einordnung von Ganganomalien, von Schmerzgesicht, von Stressanzeichen und so weiter. All das unterliegt ja einfach unserer subjektiven Wahrnehmung. Das können wir nicht ausschalten. Und wenn die beeinflusst ist von Ängsten, von Schuldgefühlen, von was weiß ich, vielleicht auch dem Bedürfnis, den anderen retten zu wollen oder was weiß ich, dann können wir unsere Arbeit einfach nicht so gut machen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich glaube, der Punkt fehlt insofern, als dass wir da ja viel zu wenig auch uns trauen, unsere eigenen Themen umzugucken und da sein zu lassen, weil es auch so verpönt ist. Also, so dieses Thema, komm mal hier durch. So ein Pferdetrainer kann doch nicht Angst beim Reiten haben oder ne, so solche Dinge. Es wird ja auch einfach so weggeredet, als wäre das nicht da und dürfte nicht da sein. Aber die Realität ist ja anders, ne?
Ja, und mein Thema ist auch immer wieder, dass für mich dieser Prozess der Hallo, da bist du ja, du hübscher Hund. Dass dieser Prozess der Schmerzerkennung oder auch der Anerkennung und dann
Schönes
leistungsgerechte
Wort.
Belastung, ne? Also einerseits nicht das Pferd als nicht liebenswert oder nicht lebenswert in die Ecke zu stellen und nicht mehr anzugucken, sondern dann eben so zu trainieren, wie es für dieses Lebewesen oder so zu beschäftigen, wie es für dieses Lebewesen gut ist. Und wenn wir jetzt hier in die Emotionen gucken, ist das meiner Meinung nach, glaube ich, eine ganz wichtige Perspektive, die du da aufzeigst. Denn ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die dann glauben, ich muss nur gut genug trainieren, ich muss nur den richtigen Trainer finden, ich muss nur die richtige Reitweise finden. Dann geht das weg, dann geht das Problem weg. Und ich finde, das macht mich immer ganz wild innerlich. Das macht immer so, ich mir denke, Mensch, Akzeptanz. Also manche Sachen gehen halt einfach nicht mehr weg. Und dann sehen wir im Rahmen des Rehabilitations- oder Gesundheitstrainings ganz, ganz unglaubliche Ganganomalien und Sachen, die dann systematisch gehypt werden. Wir denken hier irgendwie so an so Geschichten wie die Oliveira Stables, wo dann kein Pferd mehr gangnormal ist. Und ich mich dann frage, hat das jetzt geholfen oder hat das Pferd einfach nur Schmerz habituiert?
Ja, da werde ich auch kribbelig. Vor allem, wenn im Endeffekt genau diese Dinge von Personen systematisiert und vermarktet werden.
Genau.
Da werde ich kribbelig. Aber gut, kommen wir zu dem Punkt zurück. Wenn wir die Stressbewältigungsstrategien uns angucken. Ja, also die meisten, die jetzt hier zuhören, werden das kennen. Ja, Fight, Flight, Freeze und Flirt. Also beschwichtigen, der letzte Punkt ist manchmal nicht so klar. Dann von dem, was du gesprochen, von dem, was du gerade erzählt hast, sind wir ja ganz schnell bei Fight. Und das bedeutet in unserer modernen Welt einfach überkompensieren, perfektionieren, ne, unbedingt irgendwie Kontrolle bewahren wollen, ganz viel in Aktionismus gehen. Ich muss einfach nur, ne, Dinge verbessern und dann. Und dann haben wir meistens Personen, die eh einen hohen Anspruch an sich und an Pferdetraining und Haltung und so weiter haben, eher Richtung Perfektionismus neigen und diesen Anspruch einfach immer ein bisschen höher setzen. Und es ist einfach stressig. Ja, so erhält sich das System auch selber aufrecht. Ist nicht umsonst einer der Entstehungsfaktoren auch für einen Fellnasen-Burnout. Also, ne, sich selber einfach immer noch mehr Druck zu machen, noch mehr Druck zu machen, im Überkompensieren zu bleiben. Und gleichzeitig haben wir ganz viel auch Flight, also die aktive Flucht sozusagen, in entweder irgendein neues Thema rein und da so rein nörden oder aber auch in irgendwas komplett anderes sich überstimulieren, dann mit Arbeit oder so, ne, damit man irgendwie auf das Pferdethema nicht mehr so gucken muss. Also es
die
geht ja
27.
ständig um.
Fortbildung.
Richtig, ja. Es geht halt ständig um Vermeidung von Gefühlen. Und natürlich ist es nicht immer der Grund für eine Fortbildung, um Gottes Willen, ne? Also man kann auch einfach aus Interesse eine Fortbildung machen,
ja,
oder
aber
was
wenn
weiß
man
ich.
10 gleichzeitig macht, dann wird es schon interessant.
Ja, zum Beispiel, ne? Oder wenn man halt einfach merkt, es wird wirklich innerlich unangenehm, wenn ich gerade nichts habe. Oder wenn ich jetzt einfach nur Zeit mit meinem Pony verbringen soll, was aber eben chronisch krank ist, zum Beispiel. Ja, dann dürfen wir wirklich hingucken lernen. Und es ist pups egal, ob wir dann in einem privaten Kontext sind, was mit der eigenen Fellnase haben, im beruflichen Kontext gestresst sind, im familiären Setting oder eben dann auch in der Profirolle KundInnen begleiten wollen. Es bleiben ja dieselben basalen Prozesse. Und irgendwo müssen wir uns damit dann halt schon mal befassen, weil sonst wird es echt für unsere psychische Gesundheit unlustig, so, ne?
Genau, und das ist schön, dass du das nochmal so klar jetzt runtergebrochen hast, denn das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun und hat gar nichts mit Räucherstäbchen zu tun. Ich musste vorhin so lachen, als du die Räucherstäbchen in der Nase erwähnt hast. Ich hatte mal eine unglaublich fantastische Session mit Ohrkerzen. Es war großartig, glaube ich, Mann.
Interessant, ja.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, es ging um Selbstreinigung oder so, glaube ich. Also es war aufregend. Es war aufregend, habe schon wieder was gelernt. Aber es ist Emotionscoaching oder die Beschäftigung mit Emotionen und da eine Expertise auch aufzubauen. Das hat überhaupt nichts Esoterisches, sondern es ist ein ganz elementarer Bestandteil unseres Seins.
Ja, voll. Ich bin ja tatsächlich durch mein Studium recht weit weggerückt von allem, was so esoterisch ist, muss ich sagen, weil ich da auch sehr viele kommunikative Herausforderungen sehe, nennen wir es mal so. Also so diese Schiene von, du manifestierst die Erkrankung deines Pferdes oder
Oh ja, genau, danke. Das war der
so.
Punkt, auf den ich gerne hinaus wollte.
Ach so, okay, ja, schön. Genau, also ich grenze mich davon tatsächlich ja sehr ab und alle, also meine gesamte Arbeit basiert komplett auf den, ja, psychologischen Wirkmechanismen. Und ich finde das auch so wichtig, dass man für sich mal klar hat, dass das nicht Anstellerei ist oder eben irgendwie, ja, du fühlst halt so viel, du bist irgendwie, keine Ahnung, esoterisch, was weiß ich, sondern dass es einfach darum geht, dass wir Menschen sind und dass das alles halt normal ist und dass wir eben fühlen. Und das hilft auch nicht, wenn wir weggucken. So ein bisschen wie Kinder, die so 3 Jahre alt sind und Verstecken spielen, ne? Die setzen sich einfach mitten in den Raum und halten sich die Augen zu und glauben dann, dass sie unsichtbar sind. Und ein
Das ist ja
bisschen
so
ist so,
schön.
ja, es ist aber so ein bisschen das Niveau, was wir halt mit unseren Gefühlen manchmal haben, ne? Wenn ich einfach nur doll genug die Augen davor verschließe, dann sind die weg. Aber so funktioniert es ja nicht, ne? Und das Schlimmste ist ja auch, was die meisten auch nicht wissen, wir können uns eben auch nicht aussuchen, nur die angenehmen Gefühle zu fühlen, sondern wenn wir anfangen, wirklich systematisch zu vermeiden, kann es irgendwann dahin kommen, dass wir auch die angenehmen nicht mehr fühlen, ne? Und dann halt so komplett in diese innere Leere und ins Funktionieren gehen. Und das ist ja einfach nicht das Leben, was wir uns so wünschen, vor allem nicht an der Seite unserer Pferde, oder?
Nein, absolut nicht. Mein persönliches Highlight war, da hat mal jemand zu mir gesagt, ich hätte so viele kranke Pferde, weil ich sie handeln könnte. Das wäre meine
Ja, toll.
Aufgabe. Ja, habe ich auch gedacht, einfach mal die Fresse halten, ist auch eine schöne Sache.
Ja,
Wenn man nichts
einfach
zu
mal kurz
sagen
dein
hat, dann
Maul.
kann man einfach auch mal die Klappe halten. Sicherlich ist das, ist sicherlich meine Schuld. Ganz klar, auf jeden Fall. Nee, aber deswegen finde ich das Thema so wichtig und so schön und auch so schön, dass du dich dieser Arbeit wissenschaftlich und handlungsorientiert widmest. Jetzt kommt der Werbeblock. Die Kathi ist immer mal wieder auch bei uns in der Masterclass und gibt unseren Leuten einen kleinen Einstieg in das Bereich, in den Bereich Emotions-Coaching. Aber die Kathi hat vor allem auch ein ganz wunderbares eigenes Programm und das würde ich gerne an der Stelle vorstellen. Magst du?
Voll gerne. Ja. Genau, also die Emotionsexpertise ist letztlich so eine dreitägige Fortbildung für Tierprofis, wo es genau um das Thema geht, emotionale Prozesse verstehen, Stressprozesse verstehen, das heißt, KundInnen auch leichter einschätzen können, wissen, was macht meine ja, Message jetzt mit meiner Kundin, wie kann ich vielleicht schwierige Gespräche auch leichter führen und eben das ganze Thema professionelle Beziehung. Ja, wie viel Nähe, wie viel Distanz braucht es und vor allem, wie viel braucht es für mich persönlich, weil auch das ist etwas super Individuelles und niemand, der jetzt hier zuhört, muss emotionale Prozesse bei KundInnen begleiten. Es geht gar nicht darum, dass ihr darin jetzt auch unbedingt komplette Profis werden sollt. Dürft ihr, wenn euch das interessiert, wenn euch das liegt, wenn ihr da Bock drauf habt, ja. Ihr müsst das aber nicht. Das heißt aber nicht, dass ihr die Augen zumachen könnt, weil die laufen ja eh ab. Und dann sollte man wissen, wie kann man refokussieren, wie kann man zurück zum eigentlichen Arbeitsziel kommen, wie könnt ihr eure Arbeit eben machen, weil letztlich stehen euch ja oft diese emotionalen Prozesse im Weg, ja, sei es Leute, die dem Trainingsplan niemals folgen, nicht weil die keinen Bock haben und, oder weil denen ihr Pony egal ist, sondern weil die da komplett erstarrt vorstehen und oder Angst haben, es falsch zu machen oder. Das heißt, wir können ja alle unsere Arbeit besser machen, wenn die emotionalen Prozesse dabei nicht so hochtitschen, dass sie den Prozess eben blockieren. Und das ist so ein bisschen das Ziel von der Emotionsexpertise. Gar nicht, dass man irgendwie super Profi ist, auf irgendeinem psychologischen Niveau alles begleitet, sondern dass man Grenzen einschätzen kann, Grenzen wahren kann, Gespräche führen kann und eben auch, ja, zumindest einige viele Tools schon mal an die Hand kriegt, wie man eben ja, die Emotionen auch begleiten kann und in ihrer Intensität oder Valenz auch verändern kann, damit es den KundInnen leichter gemacht wird, aber letztlich auch einem selbst, um die eigene tatsächliche Arbeit auch zu ja, steuern oder eben auch erfolgreich irgendwie durchführen zu können.
Finde ich ein wahnsinnig schönes Projekt. Und du hast schon, wir können vielleicht einen kleinen Spoiler geben. Du hast im Vorgespräch vorhin schon erzählt, du arbeitest auch noch mal auf dem an einem größeren.
Hat sie laut gesagt, ich flipp aus. Ja, können wir spoilern, Selina?
Ganz
Schön.
kleiner Spoiler. Ganz kleiner Spoiler. Du kannst ja erstmal nur sagen, du arbeitest noch an einer größeren Ausbildung. Das dauert noch einen kleinen Moment.
Ja, richtig. So kann man das sagen. Immer schön, wenn man eine Selina hat, die dann einfach sagt, erzähl doch mal richtig gut. Ja, also tatsächlich ist das erstmal vielleicht ein Teaser oder auch ein erster kleiner Spoiler, dass mir dieses Thema einfach super wichtig ist und ich merke, dass da ganz viel, ja, Wunsch auch nach mehr Wissen ist. Und das freut mich natürlich, weil ich finde, dass es sehr, sehr wichtiges Wissen ist. Deshalb soll es in Zukunft irgendwann eine größere Ausbildung tatsächlich zu dem Thema geben, weil mir wichtig ist, dass wir nicht nur Handwerkszeug bekommen, was wir wieder dann benutzen, damit alle möglichst funktional bleiben, sondern dass wir tatsächlich auch mal in diese hinter mir ist ein schönes weiches Kissen-Situation kommen und uns da reinbegeben. Das heißt, eigene Themen wirklich aufarbeiten in Supervisionsprozessen, in Selbsterfahrung, dann aber natürlich auch auf der anderen Seite ganz viel Handwerkszeug bekommen und eher so emotionale Prozessbegleitung zusätzlich zu der eigenen Arbeit als Trainerin oder Therapeutin oder so weiter und so weiter zu machen, dass wir da entweder tatsächlich noch ein zusätzliches Angebot sogar schaffen könnten, gerade für TierhalterInnen mit chronisch kranken Tieren, aber eben auch unsere eigene Arbeit dadurch natürlich bereichern können. Und ich würde behaupten, auch unser eigenes Leben, weil ja, wir sind ja auch nicht gefeit davon, dass irgendwelche emotionalen Herausforderungen kommen. Das ist so ein bisschen die Vision. Es dauert noch, liebe Leute, aber wenn ihr mir schreibt, dass ihr das toll findet, dann bin ich noch motivierter, mich zu beeilen. Genau. Darum gibt es da jetzt noch nicht irgendwie eine offizielle Warteliste oder so, aber
Nein.
ja, ich arbeite dran.
Aber wir dürfen uns ja schon mal freuen. Wir dürfen uns freuen,
Gerne.
dass da was kommt und dass wir häufig auch, ich habe vorhin kurz darüber nachgedacht, als du erzählt hast, es geht ja auch um belastbare Beziehungen, vielleicht keine Bindung, aber eine Beziehung zum Trainer oder
Ja, voll.
Therapeuten. Dass gerade wenn es schwierig wird, dann brauchen wir ja immer diese belastbaren Bindungen oder Beziehungen, dass wir uns da irgendwie in eine Verlässlichkeit kommen und dann auch durch schwierige Momente durchgehen können, statt einfach zum nächsten Trainer oder zum nächsten Therapeuten zu hüpfen, der uns genauso
Ja.
wenig weiterhelfen kann. Ne? Also ich finde, das ist ein ganz, ganz elementar wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich, dass da mehr kommt. Wir unterhalten uns dann einfach nochmal, wenn es soweit ist.
Ja, gerne. Ich habe jetzt schon mir jetzt 70 Gedanken, aber das können wir uns aufsparen für das
Das
nächste
sparen wir
Mal.
dann fürs nächste Mal auf. Am Ende frage ich immer, wenn du einen Wunsch hättest, den du in die Welt hinaus tragen möchtest, würdest, welcher wäre das? Was ist dein Abschluss für dieses Gespräch?
Ich habe einige, aber ich glaube, der den größten Impact irgendwie hätte, wäre, dass wir alle netter zu uns selber sind. Weil wenn wir netter zu uns selber sind im Prozess, weil wir Dinge mal nicht fühlen wollen, weil wir mal überwältigt sind davon, weil wir in irgendwelchen Widerständen sind oder gerade alles Kacke finden und uns das selber auch mal erlauben und uns da so wirklich selbstfürsorglich, selbstmitfühlend durchzubegleiten, dann wären wir auch netter zu anderen. Hätten wir vielleicht weniger Weltprobleme, dann könnten wir unsere Fellnasen, glaube ich, auch deutlich besser begleiten, weil wir einfach weniger emotionale Themen auch mitschleppen würden. Und ich glaube, uns ging es allen ein bisschen besser.
Das finde ich ein
Ja.
schöner Gedanke. Dann nehmen wir den. Netter zu uns selber sein. In der nächsten Woche bemühen wir uns alle in diesem Sinne, netter zu uns selber zu sein. Und wer weiß, wenn es uns gefällt, können wir einfach dabei bleiben.
Ja, wäre nicht auch eine gute Idee.
Danke, Kathi, für das Gespräch heute Morgen.
Sehr, sehr gerne. Danke dir.
Ich freue mich drauf, dich demnächst nochmal wiederzusehen. Bis dahin.
Tschüssi.
Ich hoffe, die Folge hat dir genauso viel Spaß gebracht wie mir beim Aufnehmen. Ich habe wieder viel gelernt und ich weiß, es braucht ein bisschen mehr als Mindset-Politur, um mit Emotionen umgehen zu können. Genau darum geht es bei uns bei Equidemia. Da geht es immer um Selbstermächtigung, da geht es immer um Awareness und darum, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du Lust hast, noch ein kleines bisschen weiter zu plaudern, dann bist du herzlich willkommen in der Equidemia Community. Wenn du jetzt Lust hast, richtig tief einzusteigen, dann möchte ich aus Überzeugung den Link zur Emotionsexpertise mit der lieben Kati, die jetzt wieder im Juli stattfindet, mit euch teilen. Und wenn ihr den Podcast nach dem 16. bis 18. Juli hört und nicht mehr live teilnehmen könnt, ich bin mir ziemlich sicher, dieses großartige Programm wird das eine oder andere Mal wiederholt. Schaut also trotzdem auf den Link und guckt mal, was da als nächstes bei Equinality ansteht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und nicht vergessen, freundlich zu euch selber zu sein.